Gut. Das, was ihr hier vorne seht, das ist unser Thema zur Jüngerschaftsschule an diesem Wochenende. Es geht uns um das Thema Identität. Und ich möchte gerne mit einer Geschichte aus meinem Leben beginnen, die so ein Stück verdeutlichen soll, dass dieses Thema nicht nur was Theoretisches ist, sondern wirklich was mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat. Ich bin noch in DDR-Zeiten aufgewachsen und wer das kennt, der weiß, wenn man zu DDR-Zeit in den Laden gegangen ist, da hat man nicht so viel vorgefunden, wie das heutzutage der Fall ist. Wir sind eigentlich als DDR-Bürger gewöhnt gewesen, in den Laden zu gehen und zu fragen, haben Sie das? Es war Glück, wenn man das gekriegt hat, was man wollte. Das war meistens nicht vorrätig, beziehungsweise gewisse Sachen gab es nur unterm Ladentisch. Also, ja, mit dieser Mentalität sind wir in den Laden reingegangen. Haben Sie das? Wenn man Glück hatte, dann hatten sie das. Und wenn nicht, musste man halt wieder gehen. Bei uns im Nachbarort in Gelenau, da gab es einen Laden, der hieß Humenig. Es war ein Fahrradladen, aber wie das bei den Erzgebirgler ist, da werden immer mal Spitznamen vergeben. Und wie gesagt, da der halt oft zur Antwort gab, wenn jemand in den Laden kam und gefragt hat, haben Sie das? Da hat er gesagt, Humenig. Haben wir nicht. War das im Prinzip der Humenig. Also wenn man was fürs Fahrrad brauchte, ging man zum Humenig. In der Hoffnung, man kriegt es. Ja. Nun kam dann 89 die Wende und ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal im Westen drüben in so einen Supermarkt ging, völlig erschlagen von dem Angebot, was da drinnen gab. Und wir hatten nicht viel Zeit, ich sollte bloß was mitbringen, was meine Eltern aufgetragen hatten. Und wie gesagt, ich war erschlagen, ich habe da drinnen nichts gefunden. Ich bin zur Verkäuferin gegangen und habe gefragt, haben Sie Joghurt? Die hat mich natürlich dumm angeguckt und hat gesagt, na freilich, haben wir Joghurt. Und hat mir hier eine riesen Auswahl dann präsentiert und ich wusste gar nicht, was ich nehmen sollte, weil so viel da stand. Und hatte ein Problem, was nehme ich denn jetzt für Sorte mit? Aber war für mich so ein Beispiel von Identität. Ich hatte meine Identität als DDR-Bürger. War nun auf einmal, so schnell hat man gar nicht denken können, war man dann Bürger der Bundesrepublik. Aber in meinem Kaufverhalten habe ich mich genau noch so verhalten wie ein DDR-Bürger. Ich hätte mich völlig anders verhalten können im Laden. Das habe ich damals noch nicht so auf die Reihe gekriegt. Mittlerweile weiß ich, dass man in unserer Gesellschaft als Kunde König ist und dort etwas anders auftreten kann. Und mein Kaufverhalten hat sich auch mittlerweile etwas verändert an der Stelle. Aber das hat mir das so gezeigt, so ein Stück. Ich bin mit meiner Identität als DDR-Bürger, die ich in mir hatte, immer noch so unterwegs gewesen, auch wenn ich schon Bürger der Bundesrepublik war. Und die Geschichte, die verdeutlicht uns so ein Stückel, wie sehr unser Tun und Handeln davon bestimmt ist, wer wir sind, beziehungsweise was wir selbst über uns denken, wer wir sind. Und das hat mit den Fragen zu tun, worin hast du deine Identität, worin bist du gegründet, beziehungsweise worin bist du verwurzelt? Und dabei geht es nicht darum, was du in deinem Kopf darüber weißt, sondern was du dazu in deinem Herzen hast. Was dazu in deinem Herzen lebt. Und wenn wir unser Leben Jesus hingeben und sein Erlösungswerk persönlich annehmen, dann erleben wir Ähnliches, wie ich es vorhin von mir kurz beschrieben habe, in Bezug auf den Wechsel der Staatsbürgerschaft zur Zeit der Wende. Waren wir vorher Kinder dieser Welt, so sind wir nun Gotteskinder, wenn wir Jesus angenommen haben. Waren wir vorher Menschen, die um Anerkennung gebettelt haben und sich Liebe verdienen wollten, sind wir nun bei Gott, unserem Vater, bedingungslos angenommen und geliebt. Wir erhalten in Jesus eine neue Identität. Kannst du mal die nächste Folie machen? Wir sind von Neuem geboren worden, haben ein völlig neues Leben empfangen und nicht geahnte Möglichkeiten eröffnen sich für uns. Und doch verhalten wir uns ganz oft noch so, als wären wir Kinder dieser Welt. Wir haben es nur bruchteilhaft erfasst, wer wir durch Jesus und wer wir in Jesus sind. Es gibt so ein schönes Buch, das heißt Nicht wie bei Räubers. Das ist bekannt als ein Kinderbuch. Ich denke allerdings, für Kinder ist es teilweise noch ein bisschen zu schwierig zu verstehen, weil die müssen schon ein gewisses Alter haben, um den Bogen dort drinnen zu kriegen, der eigentlich in dieser Geschichte erzählt wird. Wie so ein Räuberkind an den Königshof kommt und dann dort sich noch wie ein Räuber benimmt, obwohl es eigentlich jetzt am Königshof Königskind sein darf. Ich denke, es ist ein Buch für uns Erwachsene, dass wir entdecken können, ja, diese Parallele ziehen können, wer wir als Gotteskinder sind, wie wir vorneweg gelebt haben, als Kinder dieser Welt. Ich weiß von einer Pastorenfrau, die hatte das auf dem Herzen, die hatte irgendeinen Frauenabend zu halten, wusste nicht, was sie machen sollte und hat gebetet und hatte das so auf dem Herzen vom Thema her. Sie soll einfach aus diesem Buch vorlesen. Und sie hat es an dem Abend gemacht, weil sie das von Gott her auf dem Herzen hatte und hat wirklich gemerkt, wie Gott durch das Buch zu den Herzen der Frauen gesprochen hat, wie ganz viele Frauen berührt waren in ihrem Herzen, weil sie gemerkt haben, ja, das betrifft sie. Sie verhalten sich noch genauso an ganz vielen Stellen und wo sie von der Liebe Gottes an dem Abend berührt worden sind. Also auch wenn es, wie gesagt, als Kinderbuch so bekannt ist, ich denke, es ist ein Buch für uns Erwachsene. Zu erfassen, wer wir nun in Jesus sind, ist ein Weg, auf dem wir immer mehr Gott erkennen, auf dem wir die Bedeutung des Erlösungswerkes Jesu immer tiefer verstehen und auf dem wir die Wahrheit über uns als Gotteskinder erkennen. Und auf diesem Weg wirst du Kampf erleben, weil der Teufel nicht möchte, dass du deine neue Identität in Jesus erkennst und beginnst, dementsprechend zu leben. Wenn wir unsere Kraft und Aufmerksamkeit nicht mehr darauf richten müssen, geliebt und anerkannt zu sein, sind wir befreit, unsere Kraft für das Reich Gottes einzusetzen, beziehungsweise sind wir befreit, unser Leben Gott hinzugeben und zu seiner Ehre zu leben. Und das möchte der Feind Gottes unbedingt verhindern, dass wir in dieser Freiheit unterwegs sind. Er weiß, was es bedeutet, wenn du beginnst, dich als Sohn Gottes zu sehen und dann als Sohn Gottes zu leben. Es klingt vielleicht ein bisschen hoch für dich, aber das macht deine neue Identität in Christus aus. Ihr Frauen dürft euch gerne als Töchter Gottes sehen. Ja? Die ersten Christen bekamen ihren Namen von den Ungläubigen, weil sie in ihnen, in diesen ersten Christen, lauter kleine Christusse sahen. Die haben gelebt und sich so verhalten wie Christus. Ihr Leben hat sie an diesen Christus erinnert. Und aufgrund dessen haben die Ungläubigen, die Heiden, die Christen so bezeichnet. Wir haben unseren Namen von den Heiden bekommen, weil unsere ersten sozusagen Geschwister im Herrn so gelebt haben, dass sie ihre Umwelt an Christus erinnert haben. Christus ist in ihrem Leben sichtbar geworden. Die lebten wie Jesus. Wir lesen in der Bibel auch von den ersten Christen, da wird gesagt, die den Erdkreis aufwiegelten, die sind auch hierher gekommen. Die den Erdkreis aufwiegelten. Ihr Leben und ihre Botschaft waren von der Kraft des Heiligen Geistes durchdrungen und hatte dieselbe Auswirkung, wie wir es von Jesus kennen. Wo die hinkamen, ist was passiert. Da sind ganze Städte in Aufruhr gekommen, Weil Menschen ihr Leben so drastisch verändert haben, dass die Gesellschaft dort wie ein Stück durcheinander gekommen ist. Es war nicht mehr so dass die gewohnte Ordnung. Es sind Leute so verändert worden, dass das Aufsehen erregt hat. Die ersten Christen sind in so einer Kraft unterwegs gewesen, die den Erdkreis aufwiegeln. So waren sie bekannt. Sie lebten wie Christus. Sie haben ihre neue Identität in Jesus erkannt und dementsprechend gelebt. Und davor fürchtet sich der Feind. Und deswegen versucht er dich davon abzuhalten, deine Identität in Jesus zu entdecken. Und ich meine, dass ihm das gut gelingt, weil ich in unserer Zeit Ausschau halte nach Menschen, die dieses Zeugnis der ersten Christen haben, beziehungsweise deren Leben uns das widerspiegelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne da nicht so viele. Und ich wünsche mir, dass das zunimmt, dass wir wieder als solche unterwegs sind, dass unser Leben dieses Zeugnis hat in dieser Welt und dass die Welt uns als solche ausmacht, dass wir Menschen sind, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Ich habe letzten Sommer so eine Begegnung gehabt mit dem alten Vater, sage ich mal, in Christus, ein einfacher, demütiger Mensch, aber der geruht hat in den Wahrheiten der Bibel, der geruht hat in Christus, der wusste, wer er in Christus war und der an diesen Dingen gelebt hat. Und es hat mich ermutigt, wo ich gesagt habe, Jesus, ich sehne mich danach. Ich möchte in diesen Wahrheiten leben. Ich möchte diese Wahrheiten in meinem Herzen ergreifen und darin wandeln. Ich habe Sehnsucht danach, dass mein Leben so von ihm durchdrungen ist, dass es Jesus widerspiegelt. Von daher ist das Thema zumindest für mich sehr aktuell. Und ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht. Vielleicht hast du auch schon ein paar Vorträge zu dem Thema gehört. Aber das Entscheidende ist doch, wie viel davon ist in deinem Herzen gelandet und was spiegelt dein Leben davon wider? Wir können die nächste Folie ranmachen. Wenn wir in das Leben Jesu schauen, dann entdecken wir, dass auch in seinem Leben genau dieser Punkt sehr umkämpft war. Die Jüngerschaftsschüler haben heute zu dem Thema schon was gehört. Ihr werdet entdecken, hier und da werde ich Sachen sagen, die ihr von der Kattel schon gehört habt heute. Aber Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Es ist nicht schlimm, wenn ihr die Sachen doppelt hört. Als der Teufel Jesus versuchte, zielten genau zwei von den drei Versuchungen auf seine Identität ab. Zweimal lesen wir, dass der Teufel an Jesus rantritt und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Jesus hatte seine Identität als Sohn Gottes erkannt und hatte erkannt, was sein Auftrag, was seine Bestimmung war. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Jesus ist Sohn Gottes gewesen, aber er ist auch Mensch gewesen. Als er als kleines Kind in dieser Armut in diese Welt gekommen, als er als Kind herangewachsen, ganz natürlich in der Familie. Ich denke, dass er das erkannt hat, wer er ist. Das ist in ihm im Laufe der Zeit herangewachsen. Er hat das erkannt aus der Schrift. Er ist ja einer gewesen, der mit der Schrift unterwegs war. Als jüdisches Kind sind die unterwiesen worden in der Tora. Und haben das Gesetz und die Propheten wirklich gelesen. Wir sehen Jesus als 12-Jährigen im Tempel, wie er wirklich dort unterwegs war in der Schrift. Und ich denke, es ist in seinem Leben Stück für Stück durch den Heiligen Geist, der in ihm gelebt hat, ihm offenbar geworden, wer er ist. Und er hat erkannt, er ist dieser, von dem geschrieben ist. Und er hat erkannt, was sein Weg ist. Was der Erlösungsplan seines Vaters im Himmel ist und dass sein Weg ein Weg ans Kreuz ist, zur Erlösung für die Menschheit. Es ist ja alles im Alten Testament über den Messias niedergeschrieben. Und er hat es entdeckt und erkannt. Und dann sehen wir, wie Jesus zu seiner Taufe kommt. Und ich empfinde, dass die Taufe ein Schritt ist im Leben Jesu, wo er Ja sagt zu diesem Auftrag Gottes, wo er Ja sagt zu seinem Vater und sagt, ja Vater, ich gehe diesen Weg, hier bin ich. Ich gehe diesen Weg ans Kreuz, ich bin bereit, mein Leben zu opfern für die Menschheit. Jesus hätte sich nicht taufen lassen müssen, er war ohne Sünde. Er stellt sich dort bewusst drunter unter die Sünde der Menschheit. Der erste Akt dass er sagt, ich nehme die Last, die Sünde der Menschheit auf mich und ich trage sie dann ans Kreuz. Ich glaube, dort trifft er die Entscheidung, dass er den Weg ans Kreuz geht. 3 Jahre später vollzieht er ihn. Aber dort sagt er Ja dazu. Und Johannes der Täufer sieht das, was geschieht im Geistlichen und spricht es prophetisch aus, als Jesus dort zur Taufe kommt und wieder aus dem Wasser steigt. Und er sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Jesus hat dort Ja gesagt. Und als er das tut, Ja sagt zu diesem Auftrag, kriegt er eine Ausrüstung vom Himmel, von seinem himmlischen Vater. Da kommt der Geist Gottes auf ihn. Nochmal in einer Dimension, die eine andere Kraft war. Ja, Jesus ist aus dem Geist gezeugt, aus dem Geist geboren. Der Geist war in ihm, aber dort kommt der Geist nochmal in einer anderen Dimension auf sein Leben. Er kriegt Ausrüstung vom Himmel für diesen Auftrag, den Weg ans Kreuz zu gehen. Dafür war der Geist zuerst dort zur Taufe gekommen. Dass damit auch Wunder und Zeichen verbunden sind, die Jesus dann dort Sendung in diese Welt, in sein Land hinein, wo er den Menschen das Evangelium vom Reich Gottes bringt, in Kraft bringt und die Menschen berührt, heilt und befreit. Das ist dort mit eingeschlossen. Aber das ist nicht zuerst, warum er dort den Geist gekriegt hat. Er hat den Geist gekriegt, um ans Kreuz zu gehen. Und jetzt tritt der Teufel an ihn heran, unmittelbar danach, und versucht ihn, Jesus, dass er seine Vollmacht, die er empfangen hat vom Vater, um diesen Weg ans Kreuz zu gehen, für was anderes gebraucht. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch diese Steine zu Brot. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Dann lass dich doch, wenn du vom Tempel runterspringst, von den Engeln tragen und dann sieht das Volk, wer du bist. Dann kriegst du Applaus. Der Teufel versucht Jesus, dass er seine Autorität, seine Vollmacht gebraucht, um seine Identität unter Beweis zu stellen. Und Jesus geht dann nicht darauf ein. Wenn der Feind schon Jesus an dem Punkt zweimal versucht, wird er auch versuchen, dich daran zu hindern, deine neue Identität zu erkennen bzw. sie anzunehmen. Ich denke, das ist ein Punkt, der sehr umkämpft ist. Und wir merken diesen Kampf nicht unbedingt, weil ein Feind liegt nicht daran, dass wir merken, wie umkämpft die Sache ist. Er möchte gern, dass das im Verborgenen bleibt. Und dass wir nicht in dem leben, was uns Jesus erworben und geschenkt und was wir in ihm sind. Kannst du die nächste Folie ranmachen? Wie entdecken wir unsere neue Identität in Jesus? Zuerst empfinde ich wirklich im Wort Gottes. Da ist niedergeschrieben, wer wir in Christus sind, wer wir als Kinder Gottes sind, wer unser himmlischer Vater ist, wie er ist, welche Gedanken er über unserem Leben hat. Das hat was zu tun mit unserer Identität. Dort entdecken wir das. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie umkämpft sind diese Zeiten in unserem Leben, wenn wir das Wort Gottes lesen wollen, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen wollen. Wie geht's dir, wenn du zu Hause deine Bibel aufschlägst? Bist du dabei, dass du wirklich täglich das Wort Gottes aufnimmst? Oder sind oft so viele andere Sachen wichtiger in unserem Leben? Wie geht's uns, ja? Wenn wir uns entscheiden, wir wollen in den Gottesdienst gehen, wir wollen Wort Gottes hören, wir wollen eine Predigt hören. Sind wir da dabei oder sind wir da oft abgelenkt? Wissen wir noch, was wir letzten Sonntag im Gottesdienst in der Predigt gehört haben? Oder ist das schon wieder hintenunter? Ich empfinde, das ist umkämpft, dass wir Wort Gottes aufnehmen, dass wir in der Wahrheit wirklich leben. Wie viele Infos stürmen täglich auf uns ein? Und nun diesen kostbaren Samen, der das Wort Gottes ist, in unserem Leben ersticken. Das Wort Gottes findet keinen Raum in unserem Herzen. Ich will nur mal an das Gleichnis vom Sämann erinnern, nur an die eine Sache, wo der Same unter die Dornen fällt. Und dort wächst er auf, aber dort ist Dorn gestrüppt, dort wachsen Dornen auf und der Same wird erstickt. Und ich empfinde, das ist so ein Bild für unsere Zeit. So viele Informationen stürmen auf unser Leben ein. Wir hören Wort Gottes, wir nehmen Wort Gottes auf, wir lesen es. Aber nebenbei sind so viele Informationen in unserem Leben, dass das Wort Gottes in unserem Leben nicht diese Kraft entfalten kann, nicht diese Frucht hervorbringen kann, die es eigentlich hervorbringen möchte. Weil so viele Dinge in unserem Leben, man kann sagen, wirklich einnehmen, gefangen nehmen. Und es ist umkämpft. Es ist umkämpft. Wie schnell sind wir heutzutage dabei, dass wir unser Smartphone in der Hand haben und sämtliche Sachen checken? Wir werden beliefert von sämtlichen WhatsApp-Gruppen mit Informationen, die alle so wichtig sind. Ja? Ich denke, wir haben irgendwo an der Stelle Verantwortung. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Lassen wir uns dort die Butter vom Brot nehmen? Lassen wir uns die Zeit rauben? Meine eine Tochter, die ist jetzt 5. Klasse, die ist in der Schule, ich sage mal so, ja, gut unterwegs, aber die ist sehr strebsam, die möchte gern gute Noten haben. Und ich muss sie da manchmal bremsen, dass sie da nicht zu ehrgeizig ist. Und sie brachte jetzt eine Information mit, ich kann das nicht nachprüfen, aber von ihrer Freundin, mit der hatte sie gelernt, und die Freundin hatte dann gesagt, man sollte doch, wenn man gelernt hat, eine Viertelstunde hinterher nicht weiter aufnehmen, damit das, was man da gerade gelesen hat und sich reingebaugt hat, damit das Gehirn das auch abspeichern kann und verarbeiten kann. Wenn man da gleich wieder andere Informationen aufnimmt, kommt das Gehirn da nicht dazu, das abzuspeichern. Kann durchaus sein, würde mir einleuchten, ja. Aber wie geht's uns in unserer Zeit? Wir hören das Wort Gottes und im nächsten Moment haben wir schon wieder die nächsten Informationen. Und es kommt nicht dazu, dass das wirklich in uns Raum findet und die Frucht hervorbringen kann. Es ist umkämpft. Wir entdecken unsere neue Identität auch im Gebet, beziehungsweise in der Anbetung. Im Gebet haben wir Gemeinschaft mit unserem Herrn, redet er zu uns, kann uns seine Sicht der Dinge vermitteln. Aber da muss man erstmal zur Ruhe kommen, dass man wirklich die Stimme seines Herrn auch vernimmt. Wenn man sich hinsetzt und sich Zeit nimmt für Gott, wie viel geht uns da durch den Kopf? Sämtliche Sachen rauschen da noch. Und bis man wirklich mal zur Ruhe vor Gott kommt, es braucht Zeit, weil wir so gefüllt sind, weil so viel uns bewegt, so viel auf uns einstürmt. In der Anbetung, da schauen wir ihn an, wenn wir so Anbetungszeit haben. Ja, wir treten bewusst in Gottes Gegenwart. Wir richten unser Herz auf ihn aus. Wir schauen ihn an als den, der er ist. Und das sind Zeiten, wo er sich uns mitteilt und wo er unseren Herzen begegnet. Wo wir ihn entdecken und erkennen. Er ist die Quelle unseres Lebens. Unsere Identität ist in ihm begründet. Von daher versucht dich der Feind von der Quelle fernzuhalten. Nächste Folie, bitte. Nimm deine neue Identität in Jesus an. Als erstes möchte ich euch mit euch einige Dinge anschauen, die unsere neue Identität in Jesus ausmachen und was das für uns bedeutet. Ich kann nur ein paar Dinge kurz benennen. Es ist sehr umfangreich, was wir in der Bibel entdecken, wer wir in Christus sind. Manchmal stelle ich unsere neue Identität gegenüber mit unserer alten, und da wirst du hier und da entdecken, wo du vielleicht noch in deiner alten Identität lebst. Das ist nicht dramatisch. Ich habe schon erwähnt, dass es ein Weg ist, unsere Identität als Gotteskinder zu erkennen und zu erfassen, dort unterwegs zu sein. Und bei manchen Dingen betrachten wir auch Strategien des Feindes, die uns daran hindern, unsere neue Identität anzunehmen. Nächste Folie, bitte. Erster Punkt, wir sind in Jesus Kinder Gottes und nicht mehr Kinder dieser Welt. Das hatte ich schon mal vorhin kurz erwähnt. 1. Johannes 3, Vers 1, lesen wir, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Erst haben wir uns Liebe verdienen müssen und nun sind wir bedingungslos geliebt. Erst mussten wir für uns selbst sorgen. Nun sind wir durch Gott, unseren Vater, in allen Dingen bestens versorgt. Ich darf das an vielen Stellen in meinem Leben erleben, Versorgung Gottes. Ich bin fast 20 Jahre jetzt in diesem Dienst unterwegs. Wir leben daraus, dass Gott uns versorgt. Und wir erleben immer wieder wirklich Gottes Eingreifen, Gottes Wunder, manchmal sehr speziell. Gott nimmt uns ernst, wenn wir ihm unsere Anliegen bringen, wenn wir für ihn unterwegs sind. Er sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und ich werde mich um eure Sachen kümmern. Und wir erleben das. Nur mal kurz ein Beispiel. Ende letzten Jahres hat unser altes Auto einen Geist aufgegeben. Und das war für uns schon vorneweg immer mal so eine Sache, besorgen wir uns ein anderes oder fahren wir es noch. Die Reparaturen wurden immer teurer und wir haben immer wieder hin und her überlegt. Und dann war der Punkt gekommen, Getriebeschaden, lohnt sich wirklich nicht mehr, die Reparatur zu teuer, neues Auto besorgen. Und just an dem Tag, wo ich in der Werkstatt war, wo das festgestellt worden ist, sagte mir dann der Monteur, war Montag, Samstag, ich habe gerade Auto reingekriegt, könnte ich euch anbieten. Hat zwar schon allerhand runter, aber ist noch nicht ganz so alt. Wäre eine Variante. Und habe ich nachgefragt oder habe gesagt, na, das, was wir eigentlich wollten, das war als nächstes Auto. Zwei Sachen waren meiner Frau wichtig, für die sie gebetet hat. Es sollen 7 Sitze haben und eine Hängerkupplung. Wir wollen endlich mal mit Fahrrädern unterwegs sein, mit der Familie. Und es war so. Das Auto hatte genau das, ja. Es hatte 7 Sitze, es hatte eine Hängerkupplung, es war für uns preislich machbar. Es war für uns ein Segen, es war in einer Zeit, wo Ende letzten Jahres war in unserer Arbeit viel los. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich um ein neues Auto zu kümmern. Ich hatte straff zu tun. Und ich habe gemerkt, Gott kümmert sich hier. Ja, ich habe nicht lange überlegt, ob ich das nehme oder nicht. Wir sind mal kurz gefahren, haben uns Entscheidungszeit erbeten und haben gewusst, das ist das Ding, was uns der Herr schenkt. Wir haben ja gesagt. Wir sind in dem Bewusstsein unterwegs, Gott schenkt uns. Es war zufällig auch noch so, wir mussten eine Woche warten, aber wir hatten in der Zeit hatten wir zufällig ein zweites Auto da von einer Freundin, die 2 Monate zu einer Jüngerschaftsschule in der Schweiz war, die uns dafür ihr Auto überlassen hat. Wir hatten einen zweiten Wagen da und waren beweglich als Familie, weil wir brauchen jeden Tag das Auto mit den Kindern. Gott hat es bestens gedeimt, Gott hat uns bestens versorgt, Gott hat sich wunderbar gekümmert. Und ich stehe daneben und staune und sage, danke, Herr. Nur so, Kleinigkeit im Alltag. Haben wir vorher als Kinder dieser Welt alles festhalten müssen, sind wir nun befreit, gerne zu geben. Im Reich Gottes gilt das Gesetz, wer gibt, dem wird gegeben. Und ich hoffe, du hast es schon erlebt. Probier es aus. Gib. Von dem, was du hast, an Zeit, an Kraft, an Finanzen, bring deine Gaben ein, gib. So wie du es auf dem Herzen hast von Gott her. Aber du wirst sehen, wo du gibst, du wirst immer wieder gesegnet von Gott. Gott gibt dir. Du bist befreit zu geben, du musst nicht mehr festhalten. In dieser Welt müssen wir uns beweisen. Aber vor meinem Vater im Himmel darf ich kapitulieren. Und bin trotzdem angenommen. Ist es nicht wunderbar? Ich darf kapitulieren bei Gott. Wenn ich Mist gebaut habe, nicht hingefallen bin, darf ich sagen, ja, Herr. Ich muss mich nicht beweisen. Ich darf so schwach sein, wie ich bin vor Gott. Und bin angenommen. In dieser Welt müssen wir uns selbst verteidigen. Aber bei Gott bin ich sicher und geborgen und darf wissen, er streitet für mich. Wisst ihr, Unrecht wird uns allen in dieser Welt widerfahren. Aber wie gehen wir damit um? Streiten wir für uns, kämpfen wir für uns oder wissen wir, da ist ein Gott, der für mich sorgt. Und er streitet für mich. Ich gebe ihm die Sache ab und ich segne die Menschen, die mir Unrecht tun. Hat was mit unserer Identität zu tun? Ruhen wir in Gott? Oder nicht? In dieser Welt muss ich sehen, wie ich mit meiner Schuld fertig werde. Da wird die Schuld verborgen. Da wird die Schuld auf den anderen geschoben. Das haben wir alle gut von Adam und Eva gelernt. Da wird die Schuld schön geredet. So schlimm ist es doch nicht. Das machen doch alle. Aber als Gotteskind darf ich meine Schuld eingestehen. Ich darf sie am Kreuz abladen und Vergebung und Frieden empfangen. Und das ist doch was Wunderbares. Ein Psychologe hat mal gesagt, er könnte so vielen Menschen helfen, wenn er Schuld vergeben könnte. Er kann das nicht, das kann nur Gott. Aber es macht deutlich, welche Last auf den Schultern der Menschen liegt. Wie schwer haben es die Menschen in der Welt? Wohin mit ihrer Schuld? Wie kostbar für uns als Kinder Gottes, wenn wir wirklich mit unserer Schuld ans Kreuz kommen. Und manchmal ist es nötig, dass wir unsere Schuld auch in der Beichte bekennen, dass wir sie auch vor einem anderen Bruder aussprechen. Dass die Last von uns weicht und wir Vergebung empfangen und Frieden empfangen. In dieser Welt lebe ich ohne Hoffnung, aber als Kind Gottes habe ich ewiges Leben geschenkt bekommen. Wow. Ich habe eine Zukunft, die über dieses Leben hinausgeht. Nächste Folie bitte. Wir sind als Kinder Gottes aus Gott geboren. Den Jüngerschaftsschülern habe ich das schon das letzte Wochenende erzählt. Ich möchte es gerne nochmal erwähnen an der Stelle. Johannes 1, Vers 12 und 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir sind nicht von Gott adoptiert worden, sondern wir sind aus Gott geboren. Als du von Neuem geboren wurdest, als du Jesus dein Leben gabst, wurdest du als ein Kind von Gott geboren. Was macht den Unterschied aus? Ein adoptiertes Kind, das versucht, sich der Familie anzupassen, in die es hineingekommen ist. Aber es kann seine Herkunft, seine Gene nicht verleugnen. In ihm steckt ein anderes Leben drin. Es versucht so zu sein, wie man dort in der Familie ist. Aber in ihm ist was anderes. Ein natürliches Kind trägt das Leben von Vater und Mutter in sich. Es hat die Gene der Eltern in sich. Es muss sich nicht bemühen, so auszusehen wie die Eltern oder sich so zu verhalten. Es ist auf natürliche Weise im Kind angelegt. Und wer Kinder hat, weiß das. Man sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es ist so. Die Kinder müssen sich da nicht anstrengen. Die sind so, weil das natürlich in ihnen angelegt ist. Und so ist es auch mit uns als Gotteskindern. Wir sind aus Gott geboren. Wir tragen Gottes Gene in uns. Sein Wesen ist in uns angelegt und wird sich entfalten. Ich muss mich nicht anstrengen und aus eigener Kraft versuchen, so zu sein, wie es Gott entspricht, sondern ich darf wissen, es ist schon alles in mir angelegt. Und in der Beziehung zu ihm, wenn ich in Beziehung zu Gott lebe, dann wird sich dieses Leben Bahn brechen. Es wird sich entfalten, Stück für Stück. Es ist entspannter, in diesem Wissen zu leben, oder? Wie siehst du dich, beziehungsweise wie verhältst du dich? Wie ein Adoptivkind oder wie ein Kind Gottes, das aus Gott geboren ist? Nächste Folie, bitte. Als Kinder Gottes sind wir auch Erben Gottes, beziehungsweise Miterben Christi. Römer 8, Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Welch ein Reichtum wird uns hier zuteil. Dem Erben wird alles zuteil, was Gott besitzt. Ich möchte euch an die Geschichte vom verlorenen Sohn erinnern und da besonders an den Sohn, der zu Hause geblieben ist. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, ja? Der verlorene Sohn kommt wieder zurück. Es wird das Fest gefeiert, der Vater veranstaltet eine Party und der Sohn zu Hause ist sauer. der will nicht reingehen. Und der Vater macht sich die Mühe und kommt raus zu dem Sohn und fragt ihn, hey, warum? Warum willst du nicht mit reingehen? Und der Sohn, der sagt, all die Jahre habe ich dir gedient. Und du hast für mich nicht ein Böckchen geschlachtet. Ich hätte es doch verdient. So treu, wie ich dir war. Der war in dieser Denkweise unterwegs, ich habe es verdient. Ich verdiene mir mein Erbe. Und was sagt der Vater zu ihm? Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist dein. Wow. Das ist unser Erbe als Kinder Gottes. Das sagt doch der Vater zu uns. Alles, was mein ist dein. Als Kinder Gottes, als Söhne Gottes. Es ist gewaltig. Ich kann mir diese Dimension nicht vorstellen. Ich wünsche mir, mehr davon zu erfassen, zu ergreifen. Aber es ist so. Der erste Sohn, der hat das Erbe eingefordert vom Vater, ist in die Welt gegangen und hat das Erbe verprasst. So soll man es nicht machen. Aber der zweite Sohn, der hat das Erbe überhaupt nicht angenommen. Der hat das Erbe auch verprasst, indem er es links liegen gelassen hat. So soll man es auch nicht machen. Wir sind gerufen, das Erbe anzunehmen und da unterwegs zu sein. Wir müssen es uns nicht verdienen. Nicht verdienen. Es wird uns gegeben und geschenkt. Aus Gnade. Ist es nicht auch bei vielen Gotteskindern so, dass wir uns das verdienen wollen? Und das ist wieder so eine Masche des Feindes, der uns sagt, du musst dir dein Erbe verdienen. Wir werden durch eine Lüge des Feindes abgehalten, unser Erbe als Kinder Gottes zu empfangen und in den Fußspuren Jesu zu wandeln. Mal bitte die nächste Folie. Als Kinder Gottes sind wir auch für diese Welt fremd. Auch das gehört zu unserer neuen Identität in Jesus dazu. Johannes 17, Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Wie Jesus werden wir aufgrund unserer Zugehörigkeit zu ihm Spott und Hohn erleiden. Wir werden gehasst und verfolgt werden. Wir vertreten hier das Königreich Gottes als Botschafter auf dieser Erde. Und die Werte dieses Königreichs sind völlig anders als die Werte in dieser Welt. Unser Lebenswandel und unsere Überzeugung stellen das Böse in der Welt bloß. Und damit machen wir uns nicht nur Freunde. Ja, in der Welt ist man sich jeder selbst der Nächste. Und als Christen sind wir gerufen zu lieben. Völlig anders. Völlig anders gesinnt. Wir sind das Licht in der Welt. Und als solches werden wir durch unser Leben die Werke der Finsternis offenbaren. Es kommt meistens nicht gut an. Aber was wir in Jesus gewonnen haben, überwiegt bei Weitem die Nachteile, die wir dadurch manchmal haben. Ich habe euch gesagt, bin in DDR-Zeiten groß geworden. Ich war zwar von den Noten her in der Klasse der Beste, aber Abitur stand für mich nicht zur Frage. Keine Jugendweihe, keine FDJ, gar keine Chance aufs Abitur gehabt in DDR-Zeiten. Aber Gott hat mich wunderbar versorgt. Ich habe trotzdem dann einen wunderbaren Beruf lernen können. Auch wenn ich zu DDR-Zeiten nur so in kleinen Beruf am Rande gekriegt habe, ja, auch meine erste Bewerbung abgelehnt. Ich musste dann irgendwo nehmen, was ich gekriegt habe. Aber nach einem Jahr war die Wende und ich habe einen Beruf lernen können, der mir Freude und Spaß gemacht hat. Ich habe gemerkt, Gott steht dazu und kümmert sich. Aber wir haben nicht nur Nachteile dadurch in dieser Welt. Manche bewundern uns auch. Manche entdecken, wie die unterwegs sind. Das wünschte ich mir auch. Ich bin in den 90er Jahren mal mit 3, 4 Jugendlichen Österreich in Berge unterwegs gewesen. Wir haben das in Hüttentour gemacht und sind erst zu einer Familie gefahren, wo wir noch einen getroffen haben. Es waren Bekannte von einer aus der Gruppe und haben den Abend dort in der Familie verbracht und sind den nächsten Tag dann erst aufgestiegen. An dem Abend habe ich mich mit der Frau dort in dem Haus unterhalten, die hat mitgekriegt, dass ich Christ bin und hat mir verschiedene Fragen gestellt. Die hatte Angst um ihr Leben. Die hatte Angst vor Atomkrieg, vor Reaktorunfällen, vor sämtlichen Sachen. Und ich habe dir sagen können, ich habe da keine Angst. Wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist, bin ich bei Gott. Das weiß ich. Und die hat mich beneidet darum. Die hat deswegen nicht zu Jesus gefunden, aber ich durfte ein Zeugnis sein. Wir sind in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir leben hier als Bürger des Himmelreichs. Mir war es wichtig, diesen Punkt zu benennen, weil ich euch nicht nur die Sonnenseiten unseres Lebens mit Jesus aufzeigen wollte, auch wenn diese nach meinem Erachten wirklich überwiegen und vor allen Dingen Ewigkeitswert haben. Und das, was ganz Kostbares ist, wir haben es vorhin gesungen, ja, unser Leben ist so reich durch Gott. Ich bin so dankbar dafür. Aber wir erleben als Kinder Gottes auch Anfeindungen aufgrund dessen, dass wir zu Jesus gehören. Nächste Folie, bitte. In Jesus sind wir Gerechte. Wird uns an vielen Stellen in der Bibel benannt. In Jesus sieht uns Gott als gerecht an, weil er Jesu Gerechtigkeit in uns sieht. Wenn ich Jesus habe, habe ich Teil an seiner Gerechtigkeit. Und das heißt, ich bin gerecht und muss nicht mehr durch mein Tun versuchen, gerecht zu sein. Wenn du das schon mal versucht hast, das ist anstrengend. Es ist anstrengend und endet immer im Verdruss beziehungsweise in Selbstverdammnis, weil das schaffst du nicht. Und du wirst deinem eigenen Anspruch, den du gern möchtest, nie gerecht. Ich habe früher in diesem Denken gelebt. Ich habe vor meiner Bekehrung in so einem Denken gegenüber Gott gelebt und habe dieses Denken mit in meine Gottesbeziehung hineingenommen und habe oft versucht, mir Segen oder Liebe Gottes zu verdienen, indem ich mir Mühe gegeben habe, gerecht zu leben. So zu leben, wie es mir Gott sagt in seinem Wort, aber aus eigener Kraft. Und ich habe permanent, bin ich gescheitert und habe permanent mit Anklagen zu tun gehabt, mit Selbstverdammnis zu tun gehabt. Weil das schaffst du nicht. Immer wieder scheiterst du. Anstrengend. Nicht, was du tust, bestimmt deine Identität, sondern was du bist, bestimmt dein Tun. Nicht, wenn du versuchst, gerecht zu leben, wirst du ein gerechter Mensch, sondern weil du in Jesus gerecht bist, wirst du ein Leben in Gerechtigkeit führen. Wie dankbar bin ich, dass das mir Jesus gezeigt hat und das ist eine Freiheit in mein Leben hineingekommen. Und da ist wirklich ja, eine große Last auch in meinem Leben abgefallen und ich habe seit dem Punkt nicht mehr mit Selbstverdammnis zu tun haben müssen, weil ich gemerkt habe, Jesus ist meine Gerechtigkeit und darin darf ich ruhen in dieser Wahrheit. Wenn du in Jesus gerecht bist, wirst du in Leben, in Gerechtigkeit führen. Das heißt nicht, dass du das in Perfektion tust, aber es nimmt zu in deinem Leben, dass du wie Jesus lebst. Und der Teufel möchte dich dazu bringen, dir deine Identität zu erarbeiten, beziehungsweise sie dir zu verdienen. Er richtet dabei deinen Blick immer wieder auf das, was noch nicht passt in deinem Leben. Wo du scheiterst. Ich möchte dir sagen, richte deinen Blick auf Jesus. Immer wieder auf Jesus. Er ist deine Gerechtigkeit. Und über dieser Wahrheit bete ihn an und sag, Jesus, ich danke dir. Du bist meine Gerechtigkeit. In dir bin ich gerecht. Nächste Folie, bitte. In Jesus sind wir Heilige. 1. Korinther 1, Vers 2. Ich lese die Anschrift des Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth. Den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, Das ist nicht der einzige Brief an Gläubige, den Paulus so beginnt. Du bist als Gotteskind ein Heiliger bzw. eine Heilige. In der katholischen Kirche werden bestimmte Diener Gottes heilig gesprochen, weil Gott durch sie Außergewöhnliches vollbrachte. Wenn wir uns mit ihnen vergleichen, schneiden wir oft schlechter ab. Aber so denken wir Menschen doch oft. Heilig ist nur, wer auch ein heiliges Leben führt. Aber das entspricht nicht der Wahrheit der Bibel. Heilig ist jeder, der in Jesus ist, der mit Jesus verbunden ist. Weil Jesus heilig ist, sind es auch wir. Gott sieht uns schon heilig und vollkommen in Jesus, in dieser Lebensverbindung mit ihm. Sündigen wir noch? Ja, das tun wir. Sind wir deswegen noch Sünder? Von der Bibel her nicht mehr. Ein Sünder, der steht unter der Macht der Sünde. Er kann der Sünde nicht widerstehen. Aber als Gottes Kind stehst du nicht mehr unter der Macht der Sünde. Du kannst dir die Herrschaft in deinem Leben verweigern. Wir sind Heilige, die noch sündigen. Und wir tun das ab und zu noch. Leider ist es so. Wenn du immer wieder in derselben Sünde fällst, so bist du doch ein Heiliger, weil du in Christus bist. Nimm diese Wahrheit an, preise Gott darüber und die Heiligkeit Jesu wird sich Bahn brechen in deinem Leben. Denke daran, nicht was du tust, bestimmt deine Identität, sondern was du bist, bestimmt dein Tun. Wenn du auf dein Tun schaust, wirst du dich nie als Heiliger sehen. Schau auf Jesus. Er ist deine Heiligkeit. Nur er. Da haben auch wir nichts zu rühmen. Wir haben nur Jesus zu rühmen, weil er ist es. Aber das befreit uns von aller Verkrampfung im Christsein, in die uns doch der Teufel so gerne festhalten will, dass wir uns mühen aus eigener Kraft, heilig zu sein. Ich denke, wir sind an dieser Stelle zusätzlich gefährdet durch unsere Gesellschaft, in der wir leben. In unserer Gesellschaft zählt Leistung. Wenn du was kannst, wenn du erfolgreich bist, dann bist du wer. Und wenn du die Frage stellst, wer bist du, dann kommt meistens eine Antwort, was die Leute tun. Ich bin Arzt oder ich bin Sportler. Ja, Olympia hat begonnen, wenn du so jemanden fragst, ich bin Sportler. Unser Tun bestimmt die Identität in unserer Gesellschaft. Wir identifizieren uns immer wieder über unser Tun, über das, was wir machen, über das, was wir leisten, über das, was wir bringen und schaffen. Wir sind nicht mehr Kinder dieser Welt. Wir sind Kinder Gottes und finden unsere Identität in Gott. Und das wird unser Tun prägen. Wir lesen in Epheser 5: Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Wandelt als Kinder des Lichts. Hier steht es nochmal so deutlich hintereinander. Ihr seid Licht. Hier steht sogar, ihr seid früher Finsternis gewesen. Wo wir Jesus noch nicht hatten. Da haben wir nicht nur in der Finsternis gelebt, wir waren sogar Finsternis. Krass, die Aussage. Aber jetzt, wir leben nicht nur im Reich des Lichts, wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Licht und deswegen wandel als Kind des Lichts. Weil du es bist, weil du Licht bist, deswegen wandel als Kind des Lichts. Ihr seid Heilige, deshalb wandelt als Heilige. Ihr seid gerecht, deswegen wandelt als Gerechte. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Deswegen lebt und wandelt als Söhne und Töchter Gottes. Weil du es bist, Deswegen wird dein Tun davon bestimmt sein. Unsere neue Identität ist uns in Jesus geschenkt und ist ganz eng damit verbunden, was uns Jesus erworben hat, beziehungsweise was er für uns alles vollbracht hat. Diese Wahrheiten müssen wir erkennen und annehmen und dann darin stehen und ruhen. Aus dieser Gewissheit und Ruhe will uns der Teufel rausbringen, indem er versucht, uns dazu zu bringen, uns selbst die Dinge zu erkämpfen. Bleibe fest auf dem Grund der Wahrheit stehen. Jesus hat für uns gesiegt und in diesem Sieg haben wir alles und darin gilt es zu ruhen, in diesem Sieg. In vielen Briefen des Paulus geht es zuerst immer um diese Realitäten, die uns in Jesus Christus geschenkt sind und gegeben sind. Und danach geht es um den daraus folgenden Lebenswandel. Zuerst um das, was wir sind in Christus und dann um den Wandel, der daraus folgt. Bleiben in Jesus. Das hat ganz viel damit zu tun, dass du bleibst in dem, wer du bist in Jesus und dass du bleibst in dem, was er dir erworben hat. Dein Kampf gegen den Teufel besteht meistens darin, dass du das Feld behältst, beziehungsweise dass du in Jesus bleibst, weil Jesus hat den Sieg errungen. Und wir müssen in diesem Sieg ruhen und bleiben und uns nicht von diesem Sieg runterbringen lassen. Bleib fest stehen auf diesem Punkt. Wenn du Epheser 6 liest, geistlicher Kampf, Waffenrüstung, da geht es darum, dass wir stehen bleiben. Stehen bleiben auf dem Grund, den wir in Christus haben. Zum Schluss noch kurz ein paar Gedanken, wie du die Wahrheit im Herzen empfängst. Kannst du Folie machen? Es ist der Geist Gottes, der uns in diese Wahrheiten leitet. Er leitet in alle Wahrheit, lesen wir in der Schrift. Es ist sein Werk in unserem Herzen. Er schreibt die Wahrheit auf die Tafeln unseres Herzens. Das kannst du nicht selber tun. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Er macht es. Er führt und leitet dich in alle Wahrheit. Aber du kannst ihn unterstützen und mit ihm zusammenarbeiten. Beschäftige dich mit der Wahrheit. Nimm Gottes Wort auf, lies es, höre es. Bete über diesen Wahrheiten. Bete Gott an über diesen Wahrheiten. Danke ihm dafür, wer du in ihm bist. Fang an, dich mit diesen Wahrheiten zu beschäftigen. Und bete darüber. Ehre Gott darüber. Danke ihm dafür. Und such Gott über diesen Wahrheiten. Ja, manche Dinge, wir lesen das und es ist für uns nicht greifbar und wir können nicht fassen, was das für uns bedeutet. Dann mach dich auf den Weg und red mit Gott drüber und sag, ha, offenbar's mir, zeig's mir, was es für mich bedeutet. Lass es mich erkennen, dass wir Gott suchen an diesem Punkt. Und wir haben diese Verheißung, wenn wir Gott suchen, dann lässt er sich von uns finden. Und ich kenne das, dort, wo ich Gott gesucht habe, ernstlich, es war manchmal eine Zeit des Suchens. Aber Gott hat sich finden lassen und Gott hat Wahrheiten offenbart. Dass die Wahrheit in deinem Herzen ankommt, bleibt letztlich ein Geheimnis deiner Beziehung zu Gott. Es gibt dafür kein Programm. Aber wenn du aufrichtig von Herzen mit Gott unterwegs bist, wie auch immer das für dich ausschaut, Gott ist mit jedem so speziell unterwegs. Die Wahrheit wird in deinem Herzen landen. Du wirst es erleben in der Beziehung mit Gott. Es ist ein Geheimnis. Gut, letzte Folie. Ich möchte zusammenfassend sagen, es ging uns heute um unsere Identität in Jesus als Gotteskinder. Wie gesagt, wir haben nur ein paar Dinge angeschaut. Was das für uns bedeutet. Es gibt noch viel mehr dazu im Wort Gottes zu entdecken. Betreffs deiner Identität ist dir alles in Jesus gegeben bzw. geschenkt. Du musst dir nichts erarbeiten, sondern nimm sie an im Vertrauen auf Gott. Es ist bei Gott so. So bist du in Gottes Augen. So sieht er dich. Er spricht es aus in seinem Wort über dich, wer du bist. Nimm es an. Wisse darum, dass der Feind dich davon abhalten möchte, es zu erkennen, wer du bist und dementsprechend zu leben. Lass dir die persönliche Zeit für Gott in deinem Alltag nicht rauben und lass dich nicht vom Boden der Wahrheit runterschubsen. Bleibe fest in dem, was dir offenbar ist und streck dich aus nach der Wahrheit. Streck dich danach aus, sie zu erkennen. Ich wünsche uns das, dass wir in unserer Identität fester gegründet werden, dass wir darin verwurzelt werden und daraus leben. Was für ein Zeugnis wäre das für unsere Gesellschaft, wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, wenn wir wissen, dass Christus in uns lebt und dass er mit uns ist, durch uns unterwegs ist in diesem Land. Ich wünsche es uns, ich wünsche es mir, dass wir es tiefer erfassen, ergreifen und in diesem Sinne unterwegs sind. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du uns alles erworben und erkauft hast. Vater, dass du uns in Christus eine neue Identität gegeben hast, Herr. Und ich bete darum, dass du es in unsere Herzen hineinschreibst und dass wir es erkennen, ergreifen und darin wandeln können, Herr. Herr, dass wir als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes in dieser Welt stehen und leben und dich repräsentieren. Herr, dass du sichtbar wirst über unserem Leben und dass Menschen dich erkennen. Herr, ich bete, dass du die Wahrheit durch deinen Geist in unsere Herzen hineinschreibst. Herr, ich bete, dass du dein Werk in uns tust. Und ich bete auch, dass du die Worte von heute Abend, Herr, dass du es durch deinen Geist in unseren Herzen versiegelst und dass du mit uns Schritt für Schritt weitergehst. Amen.